Okay, ja, so, hallo alle miteinander. Willkommen zur Nachmittags-Streaming-Session des VZFB 2020. Der erste Redner heute Mittag ist der Norbert Kirrer und er erzählt uns was über die Virtual Machine Architecture von Infernal Runner. Viel Spaß.
Ja, danke Martin. Ich freue mich sehr, hier beim Vintage Computing Festival in Berlin dabei sein zu dürfen und berichte euch ganz kurz über ein kleines Projekt, diesmal rein softwaremäßig nach den vielen interessanten Hardware-Vorträgen, die wir hier schon gehört haben. Ein reines Softwareprojekt über ein altes Videospiel, das Infernal Runner heißt und wie das technisch aufgebaut ist und wie ich den Einblick da in diesen technischen Aufbau gewonnen habe. Ich darf mich kurz vorstellen, ich heiße Norbert Kehrer. Ich bin ein Österreicher, komme aus Linz oder aus der Nähe von Linz eigentlich. Es ist ungefähr zwischen Wien und Salzburg gelegen und beschäftige mich schon seit ungefähr 40 Jahren, würde ich sagen, mit Computern und mache das immer noch mit großer Leidenschaft und das wird wahrscheinlich auch noch lange so bleiben. Und ich darf also beginnen mit meinem Vortrag und vielleicht zum Einstieg euch zunächst einmal dieses Spiel, um das es hier überhaupt geht, einfach einmal zeigen, wie das ausschaut. Das Spiel heißt Infernal Runner. Wenn man das auf Deutsch übersetzen möchte, kann man das vielleicht als Höllenläufer oder so ähnlich bezeichnen. Ihr seht das jetzt hier auf meinem Schirm. Das ist so eine Art Jump-and-Run-Spiel, wo man sich in so Bildschirmen auf so Plattformen bewegt. Ich lauf jetzt einmal ein bisschen herum. Und wo es eben so animierte Hindernisse, Flammen und andere tödliche Elemente gibt, die man möglichst vermeiden sollte. Man läuft herum, kann dann in weitere Räume sich hinüberbewegen und dann eben entsprechend herumspringen, Leitern hinauf und hinunterklettern, ja, und so sich hier fortbewegen und versuchen, alle Räume des Spiels möglichst abzugehen und eben solche Truhen und andere Schätze zu sammeln, um Punkte zu gewinnen. Das Spiel selber ist jetzt vom Spielerlebnis nicht besonders aufregend. Das ist ein typisches Spiel der 80er Jahre, würde ich sagen. Und wenn man das so spielt, ist es ganz nett, aber jetzt nicht umwerfend gut, würde ich meinen. Und hat auch noch einige Bugs drinnen tatsächlich. Aber dieses Spiel hat andere Qualitäten. Es ist nämlich technisch sehr interessant. Und das möchte ich euch jetzt in diesem Vortrag kurz näher bringen noch. Begonnen habe ich oder gekommen bin ich auf dieses Spiel eigentlich über ein anderes Spiel, nämlich über das Spiel Another World. Das wiederum ist ein relativ bekanntes Spiel im Vergleich zu Infernal Runner. Und hier sieht man schon so ein Bild. Das ist also relativ schön grafisch gemacht. Ist ein Amiga-Spiel aus dem Jahr 1991. Und es war kommerziell sehr erfolgreich. Da gibt es auch heute noch eine größere Fangemeinde davon. Ich selber habe es eigentlich gar nicht so gut gekannt. Bin aber dann dadurch, dass es auch so eine sogenannte virtuelle Maschinenarchitektur hat, dann draufgestoßen. Dieses Spiel Another World war ziemlich berühmt für sein Design und den künstlerischen Stil, in dem die Grafiken gestaltet sind. Und technisch ist es auch nicht schlecht gelöst. Hat so Polygongrafiken, die für einen Amiga aus den 90ern relativ eine coole Sache waren. Also hochauflösende Grafik mit Polygondarstellungen. Und das Spiel ist zur Gänze nicht wie typischerweise im 68.000er Maschinencode des Amiga programmiert, sondern es wurde eine eigene virtuelle Maschinensprache definiert und das Spiel ist komplett in dieser Sprache geschrieben. Und diese Sprache wird dann eben am Amiga interpretiert. Das ist technisch ganz interessant und auch ziemlich gut beschrieben im Internet. Da findet man einiges dazu. Geschrieben wurde das Spiel von einem französischen Programmierer, der heißt Eric Chahi. Ja, und Eric Chahi, ist ungefähr in meinem Alter, hat damals in den 90er Jahren, also Anfang der 90er, eben dieses Another World geschrieben. Hat damals ungefähr so ausgesehen. Heute ist er auch noch in der Spielebranche tätig, hat ein eigenes Indo-Retro, also ein Indie-Game-Studio, wo er auch neue Spiele eben noch mit seiner Firma hier entwickelt. Ist immer noch in dem Geschäft sozusagen. Und Eric Shahi hat eine Webseite, wo hauptsächlich das Spiel Another World, also sein bekanntestes Spiel aus dieser Zeit und kommerziell erfolgreich ist, das auch beschreibt. Und da auf dieser Webseite, wo Another World beschrieben wird, gibt es eine kleine Passage, die habe ich hier einfach rauskopiert. Und da schreibt er, I had already created a game with sprites coupled to a scripted mini-language, in Klammer Infernal Runner. Also da beschreibt er eigentlich Another World und bezieht sich darauf, dass er früher schon einmal so ein Spiel mit so einer scripted mini-language, also mit einer eigens definierten spielerspezifischen Programmiersprache gemacht hat. Und das ist eben Infernal Runner. Und so bin ich auf dieses Infernal Runner gekommen, weil da habe ich mir gedacht, aha, wenn das auch so ist wie Another World von der Technik, ist das sicherlich ganz interessant. Und ich habe darüber eigentlich vorher noch nirgends etwas gelesen gehabt oder gesehen gehabt. Jetzt habe ich mir das einmal angeschaut. Und das Infernal Runner war also eigentlich zunächst ein C64-Spiel und hat dann so ausgeschaut. Also zu dem, was ihr vorher gesehen habt, weicht das natürlich ein bisschen ab. Also andere Farben, ein bisschen einfachere Grafik, würde ich meinen. Und also ein Spiel des Commodore 64. Und zwar von der Firma Loriciel, eine französische Softwarefirma, im Jahr 1985 herausgebracht. Und der Eric Shahi hat dann dieses Commodore 64-Spiel auf den Schneider CPC portiert. Also er hat im Jahr 1986 dieses Infernal Runner für den Amstrad oder Schneider CPC umgesetzt. Und die Firma Loriciel hat das dann auch auf den Markt gebracht. Wahrscheinlich im Auftrag der Firma Loriciel wird er das gemacht haben. Das Spiel ist auf, wie häufig Software für den Schneider CPCs, auf Kassette erschienen. Und das ist das Kassettencover dann, das da drauf ist. Wie man hier an den Grafiken sieht, schaut das praktisch genauso aus wie dann auf dem Schneider CPC, wie es dann umgesetzt ist, wie es halt so üblich war in der Zeit, dass das ein bisschen künstlerisch interpretiert wurde. Ja, wie gesagt, die CPC-Version von Eric Shahi ist also ein bisschen farbenfroher, würde ich meinen, als die C64-Version. Man sieht das hier mit dieser Farbengrafikmodus, den er da genutzt hat. Es ist ähnlich, aber auch die Labyrinthe und so weiter sind ein bisschen anders als die C64-Variante. Und Eric Shahis Spiel hat da in den verschiedenen Levels ziemlich viele so animierte Elemente, zum Beispiel hier oben so Weintrauben, die da so rüberwandern, dann fallen die da runter und werden dann hier von dieser Presse, die sich so auf und ab bewegt, dann zerquetscht und so weiter. Also da gibt es dann auch Förderbänder und andere Dinge. Also ziemlich viel Bewegung in so einem Spielelevel drinnen. Ja, aber ich habe mir gedacht, naja, jetzt geht es mir um die innere Architektur und um diese Scripted Mini-Language, die der Eric in seiner Webseite beschrieben hat. Habe ich mir gedacht, naja, vielleicht war diese virtuelle Maschinenarchitektur auch schon in der älteren C64-Version des Spiels enthalten. Die haben nämlich der Michel Köll und der Yves Corta programmiert, also vorher schon. Und da habe ich mich eben gefragt, na, war diese 64er-Version eigentlich schon die Mini-Language oder war da schon die virtuelle Maschine vorhanden? Weil ich bin ein alter 6502 Jünger, wenn man so möchte. Also das war eigentlich die erste CPU, mit der ich gearbeitet habe und kenne den natürlich viel besser als die Z80 CPU des Amstrad. Und also habe ich mal nachgeschaut, sehe ich in der C64-Version schon diese virtuelle Maschinenarchitektur und habe einmal das C64-Spiel mir angeschaut, das einmal disassembliert und einfach mal reingeschaut. Aber man kommt dann relativ schnell drauf, ja, das ist ein nettes Spiel, aber es ist ein ganz normales 6502-Programm, also jede Menge 6502-Code drinnen. Das ist ein konventionelles Programm, also dort habe ich davon nichts entdecken können. Und wenn jetzt der Eric Shahi schon schreibt, er hat diese Mini-Language da aufgesetzt, dann musste ich mir halt auch die CPC-Version anschauen. Wie gesagt, Eric Shahi hat die geschrieben und sie ist verschieden von der 64er-Version. Also wenn man dann näher reinschaut, kommt man drauf, es ist eigentlich ein kompletter Rewrite dieses Spiels. Der Eric hat sich da an dem Spiel am 64er orientiert und hat eigentlich das einfach nochmal neu geschrieben, ohne den C64 Source Code zur Verfügung zu haben, hat er das Spiel einfach neu programmiert. Und ich habe dann diese CPC-Version genommen, habe es einmal im Schneider CPC-Emulator, WinApe in diesem Fall, gespielt und mir dort einen Memory Dump gemacht. Das ist eine nette Funktion, da kann man von einem laufenden Spiel einfach die gesamten 64 KB RAM auf ein File runterdumpen und das sich dann dort in Ruhe anschauen, was sich dort zu diesem Snapshot-Zeitpunkt sozusagen tut. Und das habe ich gemacht und habe dann diese Binärdaten, diese 64 KB Binärdaten, also diesen Speicherabzug einmal analysiert und natürlich auch so eine Disassembly mit einem automatischen Disassembler einmal gemacht, sodass man halt sieht, was da drinnen ist. Und wenn man sich das anschaut, schaut das wirklich ganz interessant aus. Nämlich, ich habe es dann durchsucht und ich habe gesehen, das ganze Spiel, das er doch relativ viele Spiele-Levels dann hat, so 12, 13, na, 14 Levels, glaube ich, hat das, oder 14 so Game-Screens mit allen möglichen Animationen, hat nur läppische 4 KB Z80 Maschinencode. Wenn man durch das Binary durchgeht, dann findet man da so eine Sektion, die fängt hier an der Adresse 58B0 in etwa, beginnt das. Und wenn man dann schon in der ASCII-Repräsentation dieses Binärdatenhaufens, kann man dann oft schon erkennen, aha, das ist offensichtlich ein Maschinenprogramm. Das geschulte Z80er Programmiererauge erkennt in diesen Hexcodes, die hier stehen, natürlich sofort bestimmte Operations-Codes von Z80-Befehlen, kann das sofort identifizieren. Bei mir war das nicht ganz so, beim 6502 traue ich mir das auch sofort zu. Z80, da habe ich ein bisschen länger gebraucht als sonst, um das zu erkennen. Aber man kann es gut erkennen. Und wie gesagt, es sind nur 4 KB. Was es noch gibt in diesem Binary, die dieses Spiel ausmachen, sind 11 KB Binärdaten für die Grafik. Das sieht man jetzt vom Hinsehen her vielleicht nicht so gut wie ein Programm, aber ich habe mir dann auch kleine Hilfsprogramme immer wieder geschrieben, meistens im JavaScript, da arbeite ich jetzt am meisten drinnen, in der Sprache, um einfach zu sehen, was sind diese Daten, und habe dann einfach diesen Datenbereich einmal grafisch dargestellt, indem man die Bitmuster, die diese Hexadezimalzahlen eben repräsentieren, einfach in einem Canvas im Browser grafisch darstellt. Und dann sieht man die Daten, die ihr jetzt gerade gesehen habt, das sind eigentlich diese Spielfiguren, wie hier der Player selber in seinen verschiedenen Bewegungsphasen oder so ein großes Sprite für die Score-Anzeige oder so eine Truhe, so einen Flammenwerfer und so weiter. Also diese Daten kann man dann eben mit einem relativ einfachen Programm dann sichtbar machen und sieht dann, aha, das muss der Grafikbereich sein, also ungefähr 10 KB oder so oder 11 KB Grafikdaten. Aber dann gibt es noch weitere Daten, nämlich 10 KB von Binärdaten, die so ausschauen, wie man sie hier sieht. Wenn man sich die ASCII-Repräsentation auf der rechten Seite dieser Daten anschaut, es schaut das schon einmal ganz komisch oder typisch, ganz eigen aus. Das gibt so Buchstaben, die wiederholen sich dann immer wieder. Und wenn man da hier diese Daten einmal anschaut, da sieht man schon, aha, da gibt es ein Byte, 4D, das nächste Byte 4A und dann ein Nuller. Nächstes Byte 5A, dann wieder ein Byte 4C und ein Nuller. Das könnte schon so etwas wie eine Sprache sein, wenn man sich da vorstellen kann, dass zum Beispiel, dass hier 4a ein Befehlscode ist und der Nuller dann der Parameter, der dazu passt. Zum Beispiel irgendein Befehl, der irgendwas macht mit der Zahl 0. 5a ist vielleicht ein Befehl, der keine Parameter braucht. 4c ist auch wieder ein Befehl, der auch einen Parameter Zahl 0 hat und so weiter. Da hinten kommt das 4c00 noch einmal. Also rein, wenn man die Daten sich betrachtet, kann man schon Rückschlüsse ziehen, das könnte ein sogenannter Bytecode sein. Also das, was der Eric da als Scripted Mini-Language bezeichnet hat. Und in der Tat ist es auch so. Dieses Spiel hat nämlich ähnlich wie Another World so eine sogenannte virtuelle Maschinenarchitektur. Also der Hauptteil des Programms, des Spielprogramms, ist nicht in Z80 Assembler geschrieben. Das hat man ja gesehen, es sind ja nur 4 KByte Code, da würde so ein Spiel sicherlich nicht Platz haben, sondern es wurde eine hypothetische, abstrakte Maschine definiert mit ihrer eigenen Programmiersprache. Und in dieser Sprache, in dieser spielspezifischen Programmiersprache ist das ganze Spiel geschrieben. Also diese Bytecode-Language oder Mini-Language ist dann gespeichert in der Form eines Bytecodes eben, wo, wie ich vorher schon angedeutet habe, immer ein Byte Operations Code, der irgendeinen Befehl symbolisiert und dann eine oder mehrere oder kein Parameter. Diese Sprache selber wird dann interpretiert, also wird dann durch einen kleinen Interpreter, das sind die 4 KByte Z80-Code, wird dann durch diesen kleinen Spracheninterpreter ausgeführt. Üblicherweise ist so eine virtuelle Maschine dann so definiert, dass das ein bisschen ein höheres Level ist als der native Maschinencode der zugrunde liegenden Maschine. So ist es auch in diesem Fall. Meistens macht man solche virtuellen Maschinen, um die Portabilität zu verbessern. Das heißt, das ist ja abstrakt losgelöst von jeglicher Hardware-Architektur definiert, so eine virtuelle Maschine, und kann dann leichter übertragen werden auf andere Hardware-Plattformen, indem man einfach nur den Interpreter übersetzen muss und nicht das gesamte Programm, das dann in dieser Sprache geschrieben ist. Das kann dann gleich bleiben. Beispiele für solche virtuelle Maschinenarchitekturen kennt ihr natürlich auch aus der Vergangenheit. Eine der ersten, glaube ich, war das die Sprache Pascal, die das ganz stark propagiert hat und so umgesetzt wurde. Im SAP-Bereich gibt es das auch, die sehr weit verbreitete im Business-Bereich eingesetzte Programmiersprache ABAP für die SAP-Kunden zumindest, ist auch so eine virtuelle Maschinensprache oder basiert eigentlich auch auf so einer virtuellen Maschine. Oder auch Microsofts .NET-Architektur baut auf so einer virtuellen Maschine auf und natürlich ganz bekannt Java, wo die Java Virtual Machine genauso eine Architektur auch umsetzt. So wie auch schon im Jahr 1986 Infernal Runner, das wir uns jetzt noch näher anschauen werden. Also ich habe dann die 4 KByte Z80-Code mir unter die Lupe genommen und bin dann, da findet man dann nach relativ kurzer Suche, muss man sagen, eine sogenannte Interpreter Loop, so eine, der Interpreter dieser künstlichen, abstrakten Sprache. Und dieser Interpreter schaut dann ungefähr so aus. Das ist jetzt Z80 Maschinencode. Ich versuche das ein bisschen in Worte zu fassen. Jetzt die erste Zeile sagt, lade mir denn in das Register.de mit der Adresse des Program Counters. Der Program Counter ist in einem Spracheninterpreter ist die Adresse im Speicher, wo die nächste auszuführende Operation dieser Sprache dann abgelegt ist. Also der Program Counter oder Programmzähler auf Deutsch wird hier mal geladen und dann wird wird in den Akkumulator das Byte, das an der Stelle des Programm-Counters steht, reingeladen. Und dieses Byte ist der Operations-Code, also der Code für den Befehl, der jetzt kommt. Und dann gibt es eine große Vergleichssequenz. Es wird dieses Byte, das da geladen wurde vom Programmzähler, von der Programmzähleradresse, wird verglichen, ist es die Nummer 41, also Hexadezimal 41. Und wenn das so ist, springe zur Routine 5975, zur Adresse 5975. Wenn da nicht 41 gestanden ist, sondern 42, springe zur Routine 59B0. Und wenn dort nicht 42 gestanden ist, sondern 43, springe zur Routine 59ED. Und so geht das immer weiter und weiter. Ich habe sie abgeschnitten einfach. Das heißt, das ist einfach so eine Art großes Switch-Statement, wo man sagen kann, wenn die Operation 41 ist, springst du zu einer Routine, die das macht, was dieser Befehl Nummer 41 machen soll. Das gleiche für 42, für 43 und so weiter. Und so sieht man hier eigentlich eine Aufzählung aller Befehle in diesem Programmkonstrukt, aller Bytes, aller Bytecode, Operation Codes, die diese Sprache umfasst. Also da hat man dann schon einmal eine Tabelle, welche Befehle gibt es, welche Nummer haben die, und gleichzeitig sieht man die Stelle, an der dieser Befehl implementiert ist. Wenn man dort dann nachschaut an der Stelle 5975 und sich das dort anschaut, was dort für ein Programm steht und was das macht, dann kommt man drauf, aha, das macht eine ganz bestimmte Sache, und nämlich addiert zu einer X-Koordinate eines Objekts eine bestimmte Zahl dazu. Und so weiß ich dann, indem ich mir pro Befehl einfach dessen Implementierung anschaue, die meistens recht kurz ist, was ist dieser Befehl Nummer 41? Schauen wir uns ein Beispiel für so eine Instruktion an. Zum Beispiel die Nummer 51 ist das. Dort an diesem, der Code, der dann diese Instruktion 51 implementiert, schaut dann so aus. Vorweggenommen, 51 habe ich dann setImage getauft. Das ist eine Instruktion, die das aktuell zu zeichnende Sprite, das durch eine Nummer identifiziert wird, eine ImageNumber, die gleichzeitig der Parameter dieses Befehls ist, die das aktuelle Sprite einfach setzt. Spätere Zeichenbefehle zeichnen dann dieses Sprite. Und umgesetzt wird das dann in der Interpreterschleife so: Es wird also zunächst einmal ein Unterprogramm 5A92 aufgerufen. Das macht nichts anderes, als den Programmzähler um 1 zu erhöhen. Also wenn der Programmzähler zunächst auf dieser Stelle gestanden ist, wo das 51 steht, wird es dann weitergesetzt auf die Stelle, wo der Parameter zu diesem Befehl steht. Im DE steht dann diese Adresse drinnen, und man lädt das, oder hier wird dann geladen in den Akkumulator rein, dieser Parameter. Also das NN steht dann im Akkumulator, und dieser Akkumulator wird dann in einer bestimmten Variable an der Stelle 282E, die Sprite Number, wird dann dorthin geschrieben. Dann kommt nochmals so ein Call, der den Programmzähler um 1 erhöht. Der Programmzähler springt dann weiter von dem Parameter auf die nächste Stelle, und dort beginnt der nächste Befehl. Und dann, wenn dort hin positioniert wurde, wird wieder gesprungen auf 5E5E. Das ist diese Interpreterschleife, die wir vorher gesehen haben. Dann geht dieses Werk wieder von vorne los, und es wird verglichen, welche Instruktion steht dann dort. Also ein recht kurzer Code, den kann man dann relativ schnell verstehen, und man hat, wenn man den Bytecode 51 einmal kennt, hat man relativ schnell auch die Semantik dieses Befehls. Und ich habe das dann eben umgesetzt und dem einfach einen Namen gegeben. SetImage in dem Beispiel. Wenn man das so macht mit allen diesen Operations, die dort in der Interpreter Loop definiert sind, kommt man drauf, die virtuelle Maschine dieses Infernal Runner Spiels besteht aus 29 Instruktionen oder umfasst 29 Instruktionen. Die schauen immer so aus: Das erste Byte der Instruktion ist der Operations Code, und dann gibt es 0 bis 4 Bytes, das sind die Parameter, die für die jeweilige Operation benötigt werden. Die 29 Instruktionen kann man auch ein bisschen gruppieren. Da sind eben Instruktionen dabei, um Characters, also Zeichen auf dem Bildschirm darzustellen, um grafische Objekte, so Art Sprites, zu zeichnen. Eine dritte Gruppe, die umfasst das Setzen von Variablen, die da drinnen definiert sind. Und eine Gruppe von Befehlen, um den Programmfluss zu beeinflussen und zu steuern. Schauen wir uns die ganz kurz an ein paar Beispielen, welche Instruktionen das so sind, um euch ein bisschen einen Eindruck zu verschaffen, was diese Sprache sozusagen, wie die aussieht. Als erste Gruppe die Instruktionen für das Zeichnen von des Character Screens. Es wird also in diesem Spiel Infernal Runner, hat sich der Eric Shahi einfach einen 40x25 Zeichenscreen definiert, wenn man so möchte. Beim Schneider CPC ist es ja so, der ganze Bildschirm ist ja kein so Character-Bildschirm, wie es bei einem C64 oder wie bei anderen Retro-Computern so mit Charaktern definiert ist, sondern es ist eigentlich ein hochauflösender Grafikschirm. Aber der Eric hat da so ein 40x25 Zeichenraster drüber gelegt, um das so ähnlich zu behandeln wie einen normalen, unter Anführungszeichen, Character-Bildschirm. Eine Tilemap, könnte man sagen. Und diese 40x25 Matrix wird verwendet für die Hintergrundgrafik, also für die Leitern, Plattformen, die man da in dem Spiel als Hintergrund oder als Umgebung sozusagen wahrnimmt. Außerdem wird in diesem 40x25 Character-Raster die Kollisionserkennung des Spielers mit dem Hintergrund oder mit anderen Objekten umgesetzt. Und da gibt es im Wesentlichen drei Befehle in dieser virtuellen Maschinensprache, die diesen 40x25 Zeichenschirm manipulieren können. Und zwar, ich habe es dann getauft, Set Character Adds mit drei Parametern. Da kann man an der Stelle X und Y, also X und Y-Koordinate angeben, kann man ein bestimmtes Zeichen einfach hinsetzen, so ein mit einer Nummer identifiziertes Zeichen hinsetzen. Oder da gibt es dann auch noch zwei Varianten davon, Set Character Vertical Add mit vier Parametern, da kann man nicht nur ein Zeichen, sondern gleich eine bestimmte Anzahl von Zeichen untereinander, in diesem Fall, im Fall Vertical Add, untereinander beginnen an der Koordinate XY hinschreiben, hinzeichnen lassen. Zum Beispiel für eine Leiter, die da von oben nach unten läuft, kann man da gleich mit einem Befehl 20 so Leiterelemente zeichnen, zum Beispiel. Dasselbe gibt es auch horizontal, wo man an der Stelle XY, weiß nicht, 15 Elemente für den Boden zeichnen kann, sodass man nicht zu viele Befehle braucht, sondern gleich mehrere Elemente auf einmal setzen kann. Wenn man sich dann das auf dem Schirm nochmal sichtbar machen möchte, dann kann man sich das so vorstellen, wenn das diese Grafik so eines Levels zum Beispiel ist, dann sind das, was ich hier als mit roten Kästchen gekennzeichnet habe, sind also solche Characters in diesem 40x25 Raster des Schirms. Auch die schwarzen sind natürlich Character, die nicht sichtbaren. Und noch zur Info dann, das hier ist auch ein schwarzes Element, schaut genauso aus wie das daneben. Aber obwohl es gleich ausschaut, ist da ein anderer Charactercode drinnen. Und also das ist zum Beispiel der Charakter 1, sage ich einmal. Und das daneben ist hier der Charakter 2. Schaut äußerlich gleich aus, aber der Charakter 2 bedeutet, du bist jetzt an einer Stelle, wo drunter nichts mehr ist. Und hier Charakter 1 bedeutet, du bist an einer Stelle, wo drunter ein Boden ist. Und so kann festgestellt werden, ob der Spieler dann runterfallen muss oder ob er eben nicht runterfallen muss, weil ein Boden drunter ist. So ist das dann technisch in diesem Spiel als Beispiel umgesetzt. Genau, neben diesen Characters gibt es auch noch so eine Art Sprites, kann man sagen, Software-Sprites. Es können bis zu 64 Objekte mit ihren X- und Y-Koordinaten definiert werden. Und die werden dann auf diese Charakter-Grafik sozusagen drauf gezeichnet oder zusätzlich eben gezeichnet. Eines dieser Objekte, nämlich das Objekt mit der Nummer 0, das ist der Spieler selbst. Das ist auch einfach so ein Sprite, das dort gesetzt, bewegt und gezeichnet werden kann. Für dieses Graphical Objects gibt es ein paar Befehle. Ich habe jetzt nur einige hier rausgenommen, da gibt es noch mehr davon. Man kann mit Set Object kann man die Nummer, also 0 bis 63, also die 64 Objekte, kann man die Nummer des aktuellen zu zeichnenden oder zu behandelnden Objektes setzen. Also setzt man zum Beispiel mal, setzt das Objekt auf Nummer 1, dann kommt alles weitere, bezieht sich dann auf dieses Objekt Nummer 1. Also zum Beispiel setze die X-Koordinate dieses aktuellen Objekts auf die Zahl n oder setze die Y-Koordinate des Objekts auf die Zahl n oder addiere zur Y-Koordinate die Zahl n oder zeichne ein bestimmtes Image, also ein Sprite, identifiziert durch eine Nummer, so eine Grafiknummer, wie ich sie am Anfang gezeigt habe. Zeichne dieses Sprite an die Stelle für das aktuelle Objekt, das gerade aktiv ist. Und so weiter. Da gibt es noch ein paar weitere solche Operationen für solche Objekte. Auch hier wieder, um euch zu zeigen, was sind solche Sprites in diesem Spiel oder solche Graphical Objects. Zum Beispiel diese Truhe hier ist so ein Sprite. Diese Flammen hier, die so animiert sind, sind auch ein Sprite. Der Laserstrahl, den man hier unten sieht, der sich immer ein- und ausschaltet, ist so ein Sprite. Dieser kleine Knopf hier, der rot ist gerade, der aber in Wirklichkeit blinkt, ist auch so ein Sprite. Genau. Dann gibt es noch eine sehr kurze Gruppe von Befehlen, die sich mit Variablen beschäftigen. Die virtuelle Maschinensprache hat nämlich auch die Möglichkeit, bis zu 256 Variablen anzusprechen. Die Variablen hier, die haben eben eine Nummer und da kann ein Wert drin gespeichert werden. Aber sie werden in diesem Spiel, in dem Infernal Runner Spiel, eigentlich nur auf einen Zweck eingesetzt, nämlich als Counter, als Zähler für Schleifen. Für Schleifen, die eine bestimmte Anzahl von Malen sozusagen durchlaufen werden soll. Da gibt es einen Befehl, der heißt setVar. Den habe ich setVar genannt, sagen wir so. Der kann eine Variable einfach mit einem Wert belegen. Eine dieser 256 mit einem 1-Byte-Wert belegen. Genau. Und dann auf die spannende Gruppe von Instruktionen noch, Instruktionen, mit denen man den Programmfluss in dem virtuellen Maschinenprogramm beeinflussen kann. Ein Klassiker Go-To, da kann einfach an eine andere Stelle ohne irgendwelche Bedingungen hingesprungen werden. Das Go-To hat keine Adresse als Parameter, sondern hat nur ein Byte, die habe ich dann als Routinennummer bezeichnet. Ein Byte als Parameter und an diese Stelle hinter dieser Routinennummer steht dann noch einmal eine Tabelle, wo dann tatsächlich erst die 2-Byte-Adresse, an der diese Routine abgelegt ist, wirklich eingetragen ist. Da kann einfach beinhart an diese Routine hingesprungen werden. Zweite Variante des Sprunges ist noch der bedingte Sprung. Das ist eigentlich die einzige Form des bedingten Sprungs, die es in dieser Infernal Runner Sprache gibt. Die habe ich jetzt so genannt, DJNZVAR, also angelehnt am Z80 Maschinenbefehl, decrement and jump if not zero. Dieser Befehl macht eines, nimmt eine Variable mit der Nummer X zum Beispiel, Nummer 1, und reduziert sie um 1, also reduziert den Wert um 1. Wenn dann der Wert 0 ist, dann wird einfach weitergemacht an der nächsten Stelle. Wenn aber der Wert nicht 0 ist, dann wird zu einer Routine gesprungen, die hier hinten als zweiter Parameter angewendet wird. Also es wird sozusagen ein Schleifenzähler um 1 heruntergezählt und wenn dieser Schleifenzähler noch nicht 0 ist, dann springt man an eine andere Stelle, meistens weiter oben hin, wo die Schleife beginnt. Wenn der Schleifenzähler 0 ist, dann geht es einfach weiter mit dem nächsten Befehl. Genau, dann gibt es noch einen Befehl, den habe ich so getauft, on collision go to, da wird geprüft, ob der Spieler mit einem Character mit der Nummer X kollidiert ist und wenn ja, dann wird an die entsprechende Routine gesprungen. Die Routine selber ist wieder in einer eigenen Tabelle gespeichert zu jedem Character, der hier angeführt wird. Eine Routine. Ja, und dann gibt es noch ein paar so in der Form. Player Dead zum Beispiel heißt, wenn der Spieler gestorben ist sozusagen, dann verlässt du überhaupt die gesamte Interpreter-Schleife. Ja, an der Stelle sind normalerweise so virtuelle Maschinenbeschreibungen beendet. Das sind dann alle Befehle, die werden ausgeführt und ein Befehl nach dem anderen wird exekutiert und das geht immer so weiter und immer so weiter. Aber in dem Spiel Infernal Runner kommt noch eine weitere spannende Variante dazu spannender Aspekt dazu, nämlich die virtuelle Maschine von Infernal Runner unterstützt ein Multitasking oder Multithreading, wenn man vielleicht ein bisschen genauer sein möchte. Es ist nämlich so, da wird nämlich der Maschinencode, also dieser virtuelle Maschinencode wird einfach durch den Interpreter ausgeführt, aber es können parallel bis zu 256 parallel laufende Programme exekutiert werden, die dann parallel natürlich unter Anführungszeichen gesehen, die dann gleichzeitig abgearbeitet werden. So ähnlich wie in einem Multitasking-Betriebssystem unter Windows, wo einfach mehrere Programme gleichzeitig oder scheinbar gleichzeitig laufen und die Dinge parallel machen, in sich abgeschlossene Programme da parallel laufen. So ähnliches ist es hier auch umgesetzt. Es wurde so eine Art Multithreading-Scheduler eingesetzt und den möchte ich auch noch kurz beschreiben. Also wie gesagt, es gibt bis zu 256 parallel laufende Programme, die schauen dann so aus. Jedes Programm besteht eben aus so Befehlen, also aus dieser Sprache, SetObject, RawImage und so weiter. Wenn also dieses Programm so abgearbeitet wird, das im Kanal 0 Channel hat der Eric Shahi das im Spiel Another World dann bezeichnet. Jetzt habe ich diese Terminologie hier mal beibehalten, sonst würde man sagen, Thread 0 würde eher passen vielleicht. Jedenfalls, diese Befehle werden also die im Thread 0 sind, werden zum Beispiel abgearbeitet. Und bei bestimmten Befehlen, zum Beispiel End Task, bedeutet so dieses, ich bin jetzt fertig mit der Ausführung dieses Programmteils. Wenn so ein Befehl wie End Task kommt, dann gibt das Programm sozusagen die Kontrolle ab an den Scheduler, der dann auf den nächsten Task weiterschalten kann und dann sagt, okay, dieser Task ist fertig und hat die Kontrolle an mich übergeben. Jetzt gehe ich zum nächsten Channel und arbeite dort das Programm ab. Beziehungsweise, wenn ich vorher irgendwo da aufgehört habe, arbeite ich dort weiter, wo ich vorher war. Zum Beispiel dieser Channel 1 hat da set var, set char und so weiter, macht seine Befehle und stößt dann zum Beispiel auf einen Befehl pause. Das bedeutet, warte ein bisschen, wie das ja in Spielen häufig gebraucht wird, wenn man so eine kleine Verzögerung machen muss. Das ist auch so ein Befehl, der die Kontrolle abgibt wieder an den Scheduler. Der Scheduler sagt dann, okay, jetzt schalte ich weiter auf den nächsten Channel, während dieser eine Channel wartet und versucht das dann dort auszuführen, was im Channel 2 steht. So ein Channel kann auch empty sein, also da kann auch nichts drinstehen, wird einfach übersprungen und bis zum nächsten, der nächste Channel. Wenn alle 256 Channels durch exekutiert sind, beginnt es wieder von vorne. Also da End Task war da schon, das ist beendet, da geht es dann weiter. Es wird dann nach dem Pause einfach wieder weitergemacht, wo dann das Programm eben vorher bei dem Pause unterbrochen wurde. Also so ist da auch ein Multitasking umgesetzt, was gerade bei Spielen recht angenehm und elegant ist. Für dieses Task-Scheduling gibt es da auch vier Instruktionen, kann man sagen, die in der Sprache definiert sind. Ich habe es schon ein bisschen angedeutet. Das End-Task beendet also das Programm, das in einem Channel gerade läuft. Das Pause, das ist vergleichbar mit einem Unix-System Call Sleep, wer den kennt. Da wird die Ausführung für eine kurze Zeit unterbrochen, aber in der Zeit kann natürlich der Scheduler andere Channels bearbeiten, weil dieser Channel muss sowieso jetzt einmal warten, eine Zeit lang. Dann gibt es noch den Befehl Schedule a New Routine Number, Schedule Routine habe ich es genannt, der plant eine Routinennummer in einem neuen, leeren, idealerweise Kanal ein. Das heißt, er beginnt einen neuen Task, und zwar an der Adresse mit der Routinennummer, die hier angegeben ist. Das ist, entspricht in Unix zum Beispiel den System Calls Fork mit einem anschließenden Exec. Das würde in etwa das Unix-Pendant zu so einem Schedule Routine Befehl sein. Und wie ich vorher schon angedeutet habe, der On-Collision Go-To, das ist eigentlich kein wirklicher Go-To, sondern es wird da tatsächlich in einem neuen Kanal bei Kollision des Spielers mit einem anderen Zeichen eine bestimmte Routine in einem eigenen Kanal parallel gescheduled. Ja, das war es im Wesentlichen von der Sprache her. Ganz kurz noch ein kleines Beispiel, wie dann diese Sprache eingesetzt wird. Es gibt in dem Spiel, gibt es da so blinkende Ports, habe ich sie genannt, so kleine Knöpfe am Boden, da sollte man nicht dagegen laufen, sonst ist man tot als Spieler. Die sind hier am Boden, schauen so aus und blinken. Die sind rot eine Zeit lang, dann werden sie blau und dann werden sie wieder rot, wieder blau. Also so ein animierter Port ist in dieser Sprache so umgesetzt, das ist in einem eigenen Kanal, ein eigener Task, der nichts anderes macht, ein Programm, das nur diesen Port hier blinken lässt. Und ich habe also dann das komplette Programm durchdisassembliert mit einem eigenen in JavaScript geschriebenen Disassembler und das schauen wir uns jetzt kurz an, diese POT2, POT-Blinking-Routine. Die schaut so aus, setzt das Objekt auf die Nummer 2, das ist also das Objekt Nummer 2 hier, zeichne an der Stelle einen blauen POT, dann pausiere. Wenn hier so ein Pause kommt, wird also die Kontrolle an den Scheduler abgegeben, der inzwischen dann andere Dinge macht mit den anderen Kanälen und nach einer Zeit wieder hier zurückkehrt und das nächste Pause ausmacht. Also das heißt wieder warten, warten, warten. Also es wird eine Zeit lang gewartet. Dann wird wieder das Objekt auf die Nummer 2 gesetzt, weil in anderen Channels könnte ja dieses Objekt inzwischen auf eine andere Nummer gesetzt worden sein. Dann wird noch einmal der blaue Port gezeichnet. Noch einmal zeichnen heißt in dieser Grafikumsetzung, die der Eric da gemacht hat, eine XOR Grafikzeichenroutine, heißt Löschen des alten Objekts. Wenn ich das nochmal zeichne, ein Objekt, dann wird das einfach gelöscht. Also das blaue Objekt wird wieder gelöscht und dann wird ein roter Pot gezeichnet. Dann wird wieder ein bisschen gewartet und dann wird der rote Pot noch wieder gezeichnet. Das heißt, der rote Pot wird gelöscht und dann wird mit einem Go-To eine Unendlichschleife zurückgesprungen in den Anfang. Dann wird wieder der blaue Pot gezeichnet. Also es ist eine Unendlichschleife, die immer und ewig so dahinläuft, wo eben Rot und Blau mit einer Pause dazwischen immer abwechselt. Ist eigentlich relativ einfach und schön gekapselt, die Logik, die diesen einen Pod ausmacht, in einem Channel, in einem Task sozusagen ablaufend, geht das immer so dahin. Also all diese Animationen sind mit solchen kleinen Programmchen, wenn man so möchte, die unabhängig von den anderen Programmchen laufen, umgesetzt. Wenn man sich das am Schirm wieder anschaut, das sind überall für all diese animierten Objekte, wie hier, die hier rot eingezeichnet sind, wie dieser Laserstrahl, der hier blinkt, da ist ja so eine Flamme, die von Zeit zu Zeit auftaucht, das sind sich bewegende Elemente dieses Förderbandes, da sind die Pods wieder, all das sind Routinen, so kleine Routinen, die in einem eigenen Kanal oder ein Thread eben parallel ablaufen, gleichzeitig, und so entsteht diese gleichzeitige Animation der verschiedenen Spielelemente, die da so recht elegant mit dem Multithreading umgesetzt werden kann. Jo, es gibt insgesamt 136 solcher Routinen, die habe ich mit einem Disassembler oder mit einem spezifischen Disassembler dieser Bytecode-Sprache, den ich mir dann eben geschrieben habe, habe ich die rausdisassembliert und habe denen halt schöne, halbwegs sprechende Namen gegeben. Double Flame Flaming, Conveyor Head Rotating Right, Red Animal Moving Left and Right, The Dragon Flying a Long Path. Also das sind so Feinde, die da auch existieren und sich da durch das Spiel bewegen. Oder Cursor Right, also wenn man die Cursor-Rechts-Taste drückt, was dann passiert. Oder der ganze Game Screen, zum Beispiel Game Screen 0, da wird der gesamte Hintergrund des ersten Bildes da gezeichnet. Oder Draw Title Screen, also der Einstiegsschirm des Spiels, ist auch so eine Routine, die dann in einem Task einfach abgearbeitet wird. Ja. Wenn man das Spiel jetzt dann einmal so gut verstanden hat, dann drängt sich natürlich fast auf, dass man so ein Spiel dann auch portiert woanders hin auf eine andere Architektur, weil solche virtuelle Maschinensprachen sind ja oft dazu gemacht, damit sie leichter portiert werden können. Nicht in diesem Fall, aber ich habe das natürlich dann auch so gesehen und habe mir gedacht, naja, ich mache das. Portiert werden muss nämlich nur der kleine Z80-Interpreter, diese 4K-Byte. Und man kann dann die Bytecode-Daten einfach nehmen und dann einfach auf einer anderen Architektur ausführen. Das habe ich gemacht. Ich habe also diesen Z80-Interpreter auf JavaScript portiert, habe die CPC-Grafik, die da noch notwendig ist dazu, dann in JavaScript simuliert und habe den existierenden Bytecode im Browser ablaufen lassen. Das, was ich da am Anfang gezeigt habe, das ist eigentlich schon diese JavaScript-Umsetzung. Ich habe diesen Port gemacht und bin auch sehr weit gekommen. Ich hatte das laufende Spiel, ich habe also kein Scoring noch umgesetzt gehabt, das ist da wieder extra zu implementieren gewesen. Ich hatte auch nicht bestimmte Spielelemente, wie so Truhen, die Schlüssel, die Ice Cream, die man da öfter mal sieht, weil nämlich nicht das gesamte Spiel, das sei dazu gesagt, in dieser virtuellen Maschinensprache geschrieben ist, sondern fast das gesamte nur und kleinere Sachen wie die Truhe, die Schlüssel, das Eis und so, wo eine speziellere Logik war, die hat Eric Shahi trotzdem in Z80 Assembler programmiert. Deswegen ist es auch 4K-Byte groß, sonst wenn es nur um den Interpreter gegangen wäre, wäre es eigentlich noch kürzer, das ganze Z80-Programm. Das habe ich auch nicht umgesetzt. Und ich hatte auch einige Bugs noch in meiner JavaScript-Portierung und habe aber dann das Ganze nicht wirklich komplett fertig gemacht. Und zwar aus einem Grund, weil ein anderer, Gregory Montoir, war nämlich schneller als ich. Er hat sich interessanterweise genau das Gleiche gedacht und hat auch eine ähnliche Geschichte mit diesem Spiel durchlebt wie ich. Das habe ich jetzt nur auf seiner Seite so gelesen oder auf seinem GitHub-Repository so gesehen. Er hat nämlich genau dasselbe gemacht wie ich. Er hat das Infernal Runner auf JavaScript portiert. Also wie gesagt, eine sehr ähnliche Geschichte seines Ports wie bei mir. Er hat dann in seiner Umsetzung natürlich ein bisschen eine unterschiedliche Namensgebung für die Befehle einfach gewählt. und hat das auch ganz ähnlich gemacht. Er hat das Ganze fertiggestellt im Dezember 2019. Ich selber habe all diese Reverse-Engineering-Arbeit, die ich euch jetzt kurz beschrieben habe, eigentlich im Jänner, Februar 2020 gemacht, also ein bisschen später dann. Aber ich wusste nicht, dass das schon existiert, sonst hätte ich natürlich das gar nicht gemacht, sondern hätte einfach das hingenommen, hätte gesagt, aha, Gregory hat das super gemacht, das nehme ich, das ist fein, interessant zu lesen. Aber ich kannte die Arbeit von Gregory überhaupt nicht und habe dann es einfach selber nochmal gemacht. Also ich habe unabhängig noch einmal das Rad neu erfunden, wenn man so möchte. Aber es war trotzdem, auch wenn es jetzt nicht die erste Umsetzung dieser virtuellen Maschinenarchitektur war, war es trotzdem ein großer Spaß. Für mich war es ja die erste Umsetzung. Ich kannte das andere gar nicht. Also das war trotzdem lustig. Und die Geschichte ist aber noch nicht vorbei. Normalerweise würde man sagen, naja, das war's dann, nett, jetzt haben wir es beide gemacht, es läuft. Seine JavaScript-Implementierung hat auch noch die anderen Elemente, die ich nicht hatte, schon drinnen gehabt. Und da können wir das Spiel jetzt im Browser spielen. Aber ich wollte dann trotzdem noch ein bisschen weitergehen. Die Story ist nicht ober, ist nicht vorbei, weil es ist noch einiges zu tun oder könnte man noch einiges tun. Oder ihr könntet da auch noch einiges tun, wer da Interesse hat. Zum Beispiel könnte man das Spiel, weil es ist ja so eine virtuelle Maschine, die ja leicht zu portieren ist, auf eine andere Architektur noch wieder portieren. Zum Beispiel auf den ZX Spectrum würde sich ganz super eignen. Das ist ja eher ein Z80, auch Z80-basiertes System. Oder, das habe ich mir mal gedacht, vielleicht wieder zurück eigentlich auf den C64 zu portieren, wäre auch nicht schlecht. Dann gibt es zwei C64-Versionen vom Infernal Runner. Einmal die originale und einmal die rückportierte, wenn man so möchte, von Eric Chahi. Oder man könnte so in dieser Assembler-Sprache, die ich euch vorher gezeigt habe, die Bildschirme, die da aufgebaut werden, könnte man verändern. Also das Spiel vom Aufbau der Levels sozusagen ein bisschen verändern. Oder überhaupt ein neues Spiel für diese Engine schreiben, wobei man da ein bisschen eingeschränkt wäre wahrscheinlich. Oder zum Beispiel könnte man auch ein bisschen theoretisch aktiv werden und beweisen, dass der Bytecode, den ich euch da vorher beschrieben habe, Turing vollständig ist, wenn man das gerne möchte und so weiter. Also es gibt schon noch ein paar nette Sachen, wenn man dieses Wissen einmal hat und man Spaß an solcher Art von Tätigkeit hat, kann man da sicher noch einiges machen. Und eins, was man auch noch machen kann und was ich dann auch noch gemacht habe, man kann diesen Bytecode, den man hier in dieser Sprache gesehen hat, ja eigentlich auch noch weitertreiben und das überhaupt in JavaScript kompilieren. Also nicht den Bytecode interpretieren mit einem Interpreter, sondern den Bytecode in reines JavaScript hinunter kompilieren, wenn man so möchte. Das habe ich mir dann noch als Aufgabe gestellt vor ungefähr einem Monat, wie ich dann angefragt habe, ob ich beim VCFB hier einen kleinen Vortrag halten darf. Und habe das dann gemacht. Also die Architektur dieser JavaScript-Umsetzung ist ja so, es gibt einen Interpreter in JavaScript, der führt den einfach als Daten vorliegenden Bytecode des Infernal Runner Games, den originalen Bytecode, aus und zeigt das Ganze dann am Browser. Ich habe dann mir gedacht, naja, führen wir die beiden zusammen, machen aus einem Interpreter plus dem Bytecode ein volles Game nur in JavaScript, also so dass der Bytecode eigentlich ersetzt wird durch ein JavaScript-Programm-Pendant, wenn man so möchte. Also aus einem Interpreter und dem zu interpretierenden Programm mache ich ein Programm in der nativen Sprache eigentlich. Das ist ein Denkansatz, der gar nicht so altmodisch ist, wenn man so möchte, sondern das geht rauf bis in ganz moderne Konzepte, wie zum Beispiel bei Java die sogenannte GraalVM, die zur Beschleunigung von Java-Programmen genau das versucht, dynamisch halt, aus dem Java Virtual Machine Interpreter zusammen mit dem Java Bytecode ein reines Maschinenprogramm zu erzeugen, das, wo nicht mehr der Bytecode interpretiert wird. Das habe ich dann auch gemacht. In diesem Fall, es ist natürlich viel einfacher als bei GraalVM oder ähnlichen Konzepten. Ich habe einfach gesagt, okay, diese Infernal Runner Bytecode Routinen, wie ihr sie vorher gesehen habt, beim Beispiel des blinkenden Pods, die kann man relativ einfach in Funktionen von JavaScript übersetzen, mehr oder weniger 1:1. Das zeige ich euch dann noch kurz, wie ich das gemacht habe. Und der Interpreter in JavaScript, der ist ja auch so eine Art Interpreterschleife, die man da gesehen hat. Und da wird für jeden Operation Code sozusagen wird irgendwas gemacht in JavaScript. Das kann man eigentlich auch in kleine Mini-Funktionen für jede Operation übersetzen, wenn man so möchte. Und diese Mini-Code, diese Mini-Operationen werden von diesen Bytecode-Routinen, die selber Funktionen sind, einfach aufgerufen dann. Und es entsteht dann so einfach ein großes Java-Programm, das dann direkt im Browser läuft. Und ich brauche dann die Bytecode-Daten, sind dann nicht mehr notwendig, weil die sind zu einem echten JavaScript-Programm umgemodelt worden. Jo, also Beispiel, ganz normale Bytecode-Instruktionen sind da relativ leicht. Also wenn man mal den Disassembler hat, den habt ihr ja vorher kurz gesehen, den Disassembler-Output, der da rauskommt, zum Beispiel der Befehl setObject2, kann man dann einfach in einer anderen Syntax ausgeben und sagen, ja, mach das so, setObject, Klammer auf, das ist dann die Syntax für einen JavaScript-Funktionsaufruf. Und als Parameter würde hier normalerweise ein Zweier stehen, aber an der Stelle habe ich dann auch schöne Namen gewählt. Bisschen besser lesbare Namen wie ObjectPod1. Das ist einfach eine Konstante, eine JavaScript-Konstante, die weiter oben definiert ist, wo einfach gesagt wird, ObjectPod1 ist 2, ist die Zahl 2 und dann kann man das so verwenden. Und es wird auch ein bisschen ein lesbarer Code, ein relativ schön lesbarer Code sozusagen. Sagt ein bisschen mehr aus als nur SetObject2. Genau, dann ähnlich wieder der DrawImage-Befehl, der hier in dieser Disassembly zunächst so ausgesehen hat, aus dem wird dann ein Funktionsaufruf in JavaScript mit throwImage, GraphicsPodBlue. Das ist auch wieder eine Konstante, die weiter oben definiert ist als 34. Das heißt also, zeichne einen blauen Pod. Ein bisschen schwieriger ist das Ganze schon, oder das kann sogar theoretisch sehr spannend und herausfordernd werden, wenn es zu einer Kompilierung, wenn es auf Control Flow Instructions geht, also sprich, Operationen, die den Kontrollfluss des Programms beeinflussen. Aber da hatte ich jetzt wirklich Glück in diesem Fall von Infernal Runner, weil die zwei wichtigsten Control Flow Instructions waren, sind ja Go To, also springe direkt an eine Adresse. Das kann sehr tricky sein in der Übersetzung, in einer automatischen Übersetzung. Aber in diesem Fall in Infernal Runner wird das nur zu einem Zweck benutzt, das Go To, nämlich um unendlich Schleifen zu machen. Also das Go To ist immer so, wird einfach immer so eingesetzt, dass es eine unendliche Schleife macht in diesem Spiel. Also das war Glück, da wird nicht wild herumgesprungen, sondern nur eine unendliche Schleife. Und wenn ich so ein Konstrukt dann finde, dann mache ich einfach ein Do-While-True daraus, also eine recht einfache syntaktische Transaktion dann, wo einfach unendliche Schleifen aufgesetzt werden, wo Go-Tos vorkommen. Und die zweite, die bedingte Sprunginstruktion, also Decrement and Jump if not zero, zur Erinnerung, da war ich auch glücklich, sozusagen hatte ich auch Glück. Die kann immer in diesem Spiel eigentlich immer mit so einer Vorschleife in JavaScript umgesetzt werden. Also ihr wisst ja, da werden diese 256 Variablen, die eigentlich nur als Programmzähler verwendet werden, eingesetzt. Da kann ich immer so eine Vorschleife mit i von 0 bis n aufsetzen und dann der Code, der dazwischen kommt, wird dann da rein kompiliert auch. Jo. Also insofern war es leicht. Jetzt noch, wie kann man das mit diese Multitasking-Befehle umsetzen? Also diese Tatsache, dass das Ganze mehrere Threads parallel ausführen kann, da ist es wieder sehr spannend geworden und hat das Ganze auch ganz schön challenging gemacht. Ich hatte da schon ein bisschen Erfahrung, jetzt war es leichter für mich, aber das ist gar nicht so ohne. JavaScript selber hat nämlich kein so Multithreading oder Multitasking. JavaScript hat nämlich nur einen einzigen Thread und die JavaScript-Leute kennen das schon zur Genüge, wenn man da so eine Art Parallelität haben will oder so, das geht gar nicht so einfach. Man muss sich generell im JavaScript immer eines sogenannten asynchronen Programmierstils bedienen. Das kann ganz schön anstrengend sein, bei allen Vorteilen, die das auch hat. Aber es ist eben nicht multitaskingfähig normalerweise. Es hat auch kein echtes Go-To. Da hat sich die Frage gestellt, na, ist das überhaupt möglich, in JavaScript sowas zu machen, dass da parallel gleichzeitig mehrere voneinander unabhängige Programme laufen, was ja hier gefordert ist in diesem Fall, wenn man das echt kompilieren möchte, ohne Interpreter. Und da gibt es dann mehrere Methoden, mit denen man das anpacken kann. Eine davon habe ich dann genutzt, nämlich sogenannte Generators. Das sind, jetzt geht es ein bisschen in die JavaScript-Welt hinein. Jetzt, wer das jetzt nicht so kennt, kann ich gut nachvollziehen. In JavaScript gibt es seit ein paar Jahren, würde ich sagen, ab irgendeiner ECMAScript-Version, sogenannte Generator-Functions. Normalerweise ist es ja so, dass eine Funktion, zum Beispiel hier die Funktion Test, wenn die aufgerufen wird, man springt das Programm da hinein, also springt das JavaScript da hinein und führt einfach alle Befehle dieser Funktion aus. Und wenn die Funktion vorbei ist, dann kehrt es wieder zurück an den Aufruf oder auf den Punkt, wo das aufgerufen wurde. Wenn die Funktion dann noch einmal aufgerufen wurde, wird wieder hier an den Anfang reingesprungen, wird alles durchexekutiert bis zum Return. Und wenn es wieder aufgerufen wird, wird wieder da oben begonnen und wieder durchgeführt bis da unten. Nicht so bei Generators. Bei Generators, die werden gekennzeichnet durch so einen kleinen Stern nach dem Keyword Function. Wenn man da eine Funktion definiert und sie als Generator kennzeichnet, gibt es die Möglichkeit, einen weiteren Befehl, einen eigenen Return-Befehl für diese Funktion zu verwenden, der heißt Yield. Und wenn so eine Funktion aufgerufen wird, dann wird einmal der Code, der hier beginnt, vom Beginn der Funktion an ausgeführt. Und wenn dann der Yield kommt, zum Beispiel, wird dann als Ergebnis der Funktion ein Einser zurückgegeben. Wird die Funktion dann nochmal aufgerufen, ist es nicht so, dass wieder da oben in den Test am Anfang reingesprungen wird, sondern es wird dort weitergemacht einfach, es wird dort reingesprungen, wo der letzte Yield war, also nach dem letzten Yield, und es wird dann hier weitergemacht, bis dann wieder ein weiterer Yield kommt, zum Beispiel 9. An der Stelle wird dann die Zahl 9 zurückgeliefert. Und so, und dann geht es jetzt wieder weiter. Also das ist dieser Punkt, dieses Merken des Punktes, wo das zum letzten Mal zurückgekehrt ist und dann wieder einspringen an der Stelle, heißt Continuation. Und diese Generators setzen diese Continuations um und ermöglichen es, wenn man eine Funktion mehrfach aufruft, dass man an verschiedenen Stellen in dieser Funktion da reinkommt beim Aufruf. Der Aufruf ist dann nicht mehr ganz normal wie sonst einfach, sondern es muss mit dieser Next-Methode, wenn man so möchte, es muss ein Generator definiert werden und mit der Next-Methode wird dann aufgerufen. Aber der Aufruf ist sonst immer gleich. Also beim ersten Aufruf liefert diese Funktion den Wert 1. Wenn man die Funktion dann nochmal aufruft, kommt der Wert 2.
Du hast noch 3 Minuten.
Genau, und so kann man mit dieser Methode kann man dann den Befehl post zum Beispiel, der ganz entscheidend ist, implementieren mit dem Yield und der Port 1, wenn der blinkt, diese Routine, die wir davor gesehen haben, die wird dann so dargestellt. Das sind eben dann in halbwegs lesbaren JavaScript-Code diese Funktionen wie der blinkende Port mit dem Yield, das war die Pause. Wenn dann, das, da wird dann die Kontrolle an den Scheduler wieder abgegeben und dann, wenn der Scheduler dann wieder an die Stelle kommt, dass diese Funktion weitergeführt werden kann, dann ruft er sie nochmal auf und der Einsprungpunkt ist sozusagen dann an der Stelle. Das wird hier weitergemacht. Ja, ich glaube, ihr habt ein bisschen einen Eindruck bekommen, wie dieser Code, nachdem man ihn kompiliert hat, dann ausschaut. Also es ist dann nicht mehr das, was vorher Datenbytes waren, sind dann diese JavaScript-Funktion zum Beispiel. So entsteht dann eben ein großes JavaScript-Programm, das dann direkt ausgeführt werden kann, ohne dass man dann diesen Code ausführen muss. Wie das Ganze ausschaut, das habt ihr am Anfang schon gesehen. Das Ergebnis, das war nämlich mein kompiliertes JavaScript-Programm, das aus diesem Infernal Runner abgeleitet wurde. Das kann man im Browser dann spielen. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was ich euch erzählt habe. Ich habe also dieses Spiel Infernal Runner kennengelernt. Ich habe euch kurz gezeigt, dass das eigentlich eine ganz interessante technische Architektur dahinter hat, dass das auf einer game-spezifischen Bytecode-Language aufgebaut ist, dass da ein kleiner Interpreter implementiert ist, der auch eine Multitasking-Fähigkeit besitzt, dass man damit relativ elegant so animierte Szenen mit den verschiedenen bewegten Objekten programmieren kann, dass es ganz lustig ist, so diesen Interpreter dann auf JavaScript zu portieren und dass das zweimal gemacht wurde von zwei Leuten unabhängig voneinander und dass ich dann noch weitergemacht habe und einen Schritt weitergegangen bin und diesen Bytecode letztlich in JavaScript kompiliert habe. Und ich hoffe, ich habe ein bisschen rübergebracht, dass so eine Reverse-Engineering-Aufgabe eigentlich ganz lustig und herausfordernd sein kann. Danke euch, dass ihr hier dabei wart. Wenn es interessiert, dieser kompilierte Code, den ich hier gezeigt habe, ist dann auf GitHub verfügbar. Die Adresse, also das GitHub-Repository, seht ihr hier, Norbert Kehrer in Fernlorana compiled. Wenn ihr noch weitere Projekte von mir sehen wollt, lade ich euch sehr herzlich ein auf meiner Webseite. Könnt ihr noch weitere Retro-Projekte sehen, norbertkehrer.github.io. Oder wer mir auf Twitter schreiben will, das hier ist mein Twitter-Handle, @norbertkehrer. Also danke noch einmal. Ich freue mich, wenn Leute noch Fragen haben und Interesse haben. Ich bin dann in dem Q&A-Room dann verfügbar.